Seien Sie herzlich gegrüßt heute Morgen. Gestern haben wir eine Art Ritt über den Bodensee gemacht. So ein Weg in 7 Meilenstiefel durch den ganzen Messias durch. Und ich setze jetzt voraus bei allen, die dabei waren, der Messias steht vor Ihnen. Was wir jetzt miteinander in diesen Tagen machen wollen, ist, dass wir bestimmte Aspekte aus dem Messias näher beleuchten. In einem Buch habe ich gefunden, Händel habe den Messias eigentlich trinitarisch, dreifaltig aufgebaut. Zunächst handle er von Gott, dem Vater, dann die Geburt und die Passion und die Auferstehung Jesu von Gott, dem Sohn, und dann kommt das Wort, das durch die Welt geht, Gott, der Heilige Geist. Wir wollen die Linie vertiefen, indem wir heute sprechen über die sogenannte Trinität, über die Dreieinigkeit. Ich beginne mit einer Einführung. Das Thema von dem dreieinigen Gott hat ja eine besondere Brisanz bekommen in der Begegnung mit dem Islam, der diese Frage ja radikal ablehnt. Ich will mit 2 Dingen einsteigen. Wenn Kirchenglocken läuten, Kirchenglocken, was ist das eigentlich? Nun, das ist eine Einladung. Kirchenglocken sind einladend, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder es ist eine Bitte, lasset euch versöhnen mit Gott. Kirchenglocken werben. Es ist ein Einladungsläuten. Wenn der Muezzin vom Minarett der Moschee sein Allah in Allah ausruft, dann ist das etwas anderes, keine Einladung, sondern auch mehr als Propaganda. Es ist Proklamation als territoriale Eroberung und Machtergreifung. Da, wo dieser Laut zu hören ist, das ist Allahs Gebiet. Die Kirchenglocken, ein Einladungsläuten. Der Ruf des Muezzin, ein Eroberungsruf. Das war das eine Beispiel, das ich an den Anfang stellen wollte. Das andere ist, es gibt unter den Christen Märtyrer und es gibt unter den Muslimen Märtyrer. Und doch ist das tief unterschieden. Ein christlicher Märtyrer stirbt im Namen Jesu gerade aus werbender Liebe zu denen, die ihn umbringen. Er stirbt aus Liebe zu denen, die ihn umbringen. Es ist etwas von der, wie Paulus sagt, Philanthropie, von der Menschenliebe Gottes im Martyrium. Und weil das Martyrium aus Liebe geschieht, deshalb ist der Satz wahr, den es in der alten Kirche schon gab, das Blut der Märtyrer sei der Same der Kirche. Wenn ein muslimischer Märtyrer stirbt, etwa einer aus der radikalen Hamas-Bewegung, dann stirbt er durch sich selbst, und zwar gegen Leute, die er umbringen möchte. Das eine ist ein Märtyrertum pro, das andere ist ein Märtyrertum contra. Heiliger Krieg nennt sich das. Also diese Unterschiede liegen am Tage, und wir fragen einfach, wo liegt denn der tiefste Grund dafür, dass das Läuten und das Rufen, dass das Märtyrertum hier und das Märtyrertum dort so unterschiedlich sind. Nun, der Unterschied liegt letztlich im Gottesverständnis beider. Im Gottesverständnis, im Gottesbild, sagen wir einmal, der beiden Religionen. Im Christenglauben geht es um den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sprechen von dem dreieinigen Gott und dem dreifaltigen Gott, der in liebender Gesprächsgemeinschaft mit sich selber zunächst einmal umgeht. Kommunion, Kommunikatio, das ist das Bewegende innerhalb der Trinität. Und der dann daran interessiert ist, uns Menschen und die Kreatur hineinzuziehen in dieses Gespräch, in diese Liebesbewegung. Und er tut es sogar in der Form, dass er seinen Sohn ins Leiden schickt. Gott möchte uns in seine Gesprächsgemeinschaft hineinziehen, der Dreifaltige. Im Islam ist das anders. Allah ist ein Einsprinzip. Nicht nur einer, sondern die Zahl eins, muss man da betonen. Sozusagen ein monolithischer Block, eine Monade dieser Allah. Und diesem Einsprinzip entspricht immer der Absolutismus. Und Absolutismus heißt herrschen wollen, nicht lieben wollen, kommunizieren wollen, sondern erobern wollen, Territorium besetzen wollen. So hat also es mit der Gottesfrage zu tun, das Läuten der Kirchenglocken oder der Tod der Märtyrer.
Ich möchte etwas sagen darüber, das ist auch nur eine Vorbemerkung, dass die Frage nach der Dreifaltigkeit unter uns Christen in unseren Gemeinden und so einerseits allgegenwärtig ist. In allen christlichen Konfessionen. Die Taufformel. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Der Lobpreis, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Gottesdiensteröffnung. Wir sind beieinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so könnte ich fortfahren. Einerseits ist das also allgegenwärtig, das können wir alle auswendig. Das andere ist, dass man sagen könnte, mit Trinitatis kann kaum jemand etwas anfangen. Weihnachten, das ist was. Ostern ist auch noch ganz schön. Pfingsten ist schon sehr schwierig. Was soll man sich unter Pfingsten vorstellen? Aber Trinitatis? Das heißt, einerseits ist es allgegenwärtig, andererseits stellt es eine große Verlegenheit dar. Das ist einfach ein Faktum. Ich beschreibe nur, wie die Dinge sind. Und doch geht es nicht um ein lebensfremdes Rätsel, sondern es geht um das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens. Ein katholischer Theologe hat einmal gesagt, es ist der eigentliche Knackpunkt zwischen christlicher Religion und anderen Gottesvorstellungen. Also Christsein heißt von innen her von der Trinität erfasst zu sein. Und sonst hat man vom Christsein keine Ahnung. Darum geht's. Also ich wollte sagen, einerseits allgegenwärtig, wer kennt die Trinität nicht, andererseits weitgehend von unserer Existenz und auch von unserer Liturgie. Es hat sich nie irgendein Festrahmen gebildet um das Trinitatisfest. Das Einzige, was ist, dass man sagt, der erste, der zweite, der siebte, der neunte Sonntag nach Trinitatis und so geht das denn. Also das war das erste Artikel. Ich möchte mich jetzt dem Thema ein wenig nähern. Zunächst, indem ich erzählend an die Sache herangehe von einer alttestamentlichen Geschichte her. Jesaja 6. Ich habe das genannt, da geht es nicht um die Trinitätslehre. Das wäre noch keine Annäherung, sondern da geht es um eine sehr lebendige Beschreibung, Trinität in Aktion. Wovon wird denn da in Jesaja 6 erzählt? Da wird erzählt, dass ein Mensch zum Tempel geht, zum Gottesdienst. Jesaja eben. Von dem Jesaja lesen wir in dem Buch, dass er jederzeit Zugang zum König hatte, ist also nicht irgendwer. Und zu den höchsten Beamten. Man kann also wohl schließen, Jesaja war ein Adeliger, vornehmer Mann.
zudem hochgebildet. Er ist eingewurzelt in der ganzen Weisheitstradition, also sagen wir ein Akademiker, ein Oberstudienrat. Ein Adeliger, ein Oberstudienrat. Das dritte bei Jesaja ist ein sprachliches Genie. Er ist unter all den Propheten der gewaltigste Rhetoriker, also ein Mann wie Schiller und Goethe. Und ein frommer Mann ist er auch, schwäbisch ausgedrückt, ein rechter Pietist. Und solch einer ist es also, der sich zum Gottesdienst bewegt, zum Tempel. Und da begegnet er Gott, das heißt, er begegnet gar nicht Gott, sondern allein der Saum des Mantels Gottes erfüllt schon den ganzen Tempel. Und jetzt geschieht etwas Eigenartiges. Der Jesaja, dieser doch immerhin prominente Mann, dieser fromme Mann, wird von der Nähe Gottes getroffen wie von einem Blitz. Es ist ein Schrei, der plötzlich durch den Tempel tönt. Eili, schreit er. Und das ist im Hebräischen die Totenklage. Eili, er stimmt über sich selber die Totenklage an. Da hat er gerade die Engel gehört, heilig, heilig, heilig singen die Seraphim. Und angesichts dieses Gotteslobs, da bricht er in sich zusammen. Und dann sagt er etwas, was man ein bisschen schwierig nur übersetzen kann. Wörtlich heißt das, weh mir, ich werde geschweigt. Ich werde geschweigt, das ist nicht deutsch. Aber was heißt denn zum Schweigen gebracht werden? Der Mensch hat ja nicht nur Sprache, er ist in allem Sprache. Er kann nicht nur Blumen sprechen lassen, was ja auch schön ist, sondern auch seine Gästen sind Sprache. Alles ist Sprache am Menschen. Wir sprechen miteinander auch da, wo wir nicht sprechen. Manchmal ist das Schweigen eine sehr beredte Sprache. Der Mensch ist Sprachwesen, darin lebt er. Wenn man jemand endgültig zum Schweigen gebracht bringt, den hat man zum Schweigen gebracht, dann ist das seine Hinrichtung. Diese Leute wurden zum Schweigen gebracht. Ins endgültige Verstummen hineingestoßen heißt, in den Tod geworfen werden. Dem Jesaja geht der Kontrast auf. Angesichts dieser Seraphim, die von nichts anderem loben, von Sekunde zu Sekunde leben, als dass sie Gott preisen, da geht ihm auf, was bin ich denn für einer? Ich bin einer, der im Grunde nicht Gott meint, sondern immer um sich selbst sich dreht. Das ist das Wort für Sünde im Neuen Testament. Hamartia heißt das Ziel verfehlen. Und man verfehlt das Ziel, wenn man ja im Grunde sich selber zum Ziel hat und um sich selbst sich dreht. Das kann man schön studieren in Römer 7, dem großen Kapitel über die Sünde. Da steht 50 Mal, ich, meiner, mir, mich. Ich, meiner, mir, mich. Wer das zum Thema seines Lebens macht, ich, meiner, mir, mich, der hat sein Leben verfehlt. Und das geht dem Jesaja auf. Angesichts dieser Wesen, die ganz in der Gegenwart Gottes leben und davon erfüllt sind. Eili! Weh mir, ich werde in Schweigen gestoßen. Eili, das ist der erste Akt. Wenn man Gott begegnet, wie Jesaja das tut, dem lebendigen, herrlichen, heiligen Gott, dann kann man nicht bestehen als einer, der sich in sich selber dreht. Eili, ich vergehe. Der zweite Akt. Da wird erzählt, dass einer der Seraphim das Singen unterbricht. Es muss also etwas geben, was noch wichtiger ist vor Gott als jener ewige Hymnus, jenes heilig, heilig. Sie erwesen ist doch das Gotteslob. Und jetzt unterbricht er das Gotteslob und fliegt zu dem Altar. Altar ist ja in den Religionen eine wichtige Sache. Am Altar geschieht kein Spaß. wenn man sich klar macht, dass in den Religionen am Altar Menschen geopfert werden, ja, dass Eltern ihre eigenen Kinder opfern, dann kann man sehen, wie ernst das ist, dass man Gott gnädig stimmen möchte. Man gibt sein Bestes. Das ist etwas tief Beeindruckendes, das Opfer der eigenen Kinder. Am Altar ist normalerweise der Mensch aktiv, um auf Gott Einfluss zu nehmen. Hier ist es genau umgekehrt. Gott ergreift am Altar die Aktivität, die Initiative. Der Engel nimmt eine glühende Kohle vom Altar und berührt die Lippen des Jesaja und sagt, damit ist dir deine Schuld, ist dir deine Sünde vergeben. Wir haben gestern über die beiden entscheidenden Worte für Sünde im Hebräischen gesprochen. Avon, dieser Bumerang-Effekt, du tust etwas und das kommt wie ein Bumerang auf dich zurück. Sünde hat nichts mit Sündegefühlen zu tun, die brauchst gar nicht zu haben. Avon kommt so, ob du das fühlst oder nicht, es trifft dich. Das andere ist Pesha, die Rebellion gegen Gott. Das ist getilgt, das ist sozusagen ausgebrannt. Du, Jesaja, das heißt dem Jesaja, der gerade erlebt hatte, dass er immer nur in sich selber kreist, wird plötzlich das Du zugesprochen. Du, Jesaja, der sagte, ich werde geschweigt, der wird plötzlich in den Dialog mit Gott hereingeholt. Das heißt, er findet sein Thema wieder, das Thema, dass er mit Gott reden darf. Mit Gott reden zu dürfen, ist das Thema des Menschen. Und wer das nicht tut, lebt am Thema seines Lebens vorbei. Jesaja findet sein Thema wieder. Das ist der zweite Akt in dieser Geschichte. Dann der dritte Akt. Der Jesaja wird hineingeführt in eine Ratsversammlung Gottes. Und da wird offenbar etwas diskutiert, wie beim SPD-Parteitag, nur nicht so kontrovers. Wen soll ich senden? Wer soll mein Bote sein? So fragt Gott. Jetzt geschieht etwas Eigenartiges. Derjenige, der gerade erweckt worden ist, aus dem Tod herausgerufen worden ist, der kann nicht schweigen. Der Jesaja ruft auf einmal, Hineni, hier bin ich, sende mich. Er kann nicht anders, das ist ein Muss und doch die ganze Freude seines Lebens. So ist das mit dem Glauben. Im Glauben ist ein Muss. Ja, glauben Sie, der Georg Friedrich Händel hätte was anders werden können als Komponist? Der Rembrandt hätte was anders werden können als Maler? Hinter jeder großen Berufung steht ein Muss. Es gibt berufene Ärzte, die können nicht Friseure werden. Die sind von Hause aus, von ihrer ganzen Existenz her Chirurgen. Wenn der Hans sagt zu seiner Grete, ich kann ohne dich nicht leben, dann ist das auch eine Art Muss. Aber gleichzeitig ein Muss, in dem die ganze Freude seines Lebens liegt. Dieses Ineinander von Notwendigkeit und gleichzeitig doch Freude. Der Jesaja hat sein Thema gefunden und nun ruft er, hier bin ich, sende mich. So, was hat das mit der Trinität zu tun? Ich habe das ja erzählt, um zu veranschaulichen an einer Geschichte, wie das eigentlich aussieht mit der Trinität. Da ist Gott der Heilige, angesichts dessen man zerbricht. Gott der Vater, der Herr der Welt. Da ist Gott, der sich erbarmt und den Jesaja wieder zum Leben erweckt. Gott, der Sohn, der Erlöser. Und da ist derjenige, der sendet und einen Auftrag gibt, der beruft. Das heißt, wir haben den Vater, den Sohn, den Geist in dieser Geschichte Jesaja 6 nur nicht als Begriff, sondern in Aktion. Trinität in Aktion. Der Vater in seiner Heiligkeit, der Sohn in seinem Erbarmen, der diesem, der sich das Todesurteil spricht, das Leben neu schenkt und der Heilige Geist, der beruft und einen Auftrag gibt.
gibt. Das war also der Versuch, durch eine biblische Geschichte die Trinität ihnen ein wenig nachzubringen. Der nächste Abschnitt heißt Nachdenken. Jetzt kommen wir zu dem, was die jungen Schweizer Hirnen nennen. Ich hirne, du hirnst, er hirnt, lassen Sie uns hirnen, warum hirnt ihr noch nicht? Jetzt geht's also, nachdem wir anschaulich versucht haben, uns das vor Augen zu stellen, um einen Schritt des Hirnens. Ich will etwas sagen über Nöte mit der Trinität, die beim Nachdenken entstehen. Und Befremden mit der Trinität, warum so viele Leute damit Probleme haben. Ich beginne mit einem Satz von Goethe. Goethe sagt seinem Freund Eckermann einmal, in religiösen Dingen, in wissenschaftlichen und politischen, überall macht es mir zu schaffen, dass ich nicht heuchelte und dass ich den Mut hatte, mich auszusprechen, wie ich empfand. Also Goethe sagt, ich wollte ein durch und durch ehrlicher Mensch sein. Ich glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte, aber das war den frommen Seelen nicht genug. Ich sollte auch glauben, dass 3 eins sei und 1 3, Trinität. Das aber widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele. Was sagt der Goethe? Es ist eine gedankliche Beleidigung. 1 plus 1 plus 1 ist eben nun 1 oder 3. Es war den frommen Seelen nicht genug, was ich glaubte, sondern ich sollte glauben, dass 3 1 sei und 1 3. Das ist eine denkerische Zumutung. Es ist absurd. Es widerspricht der intellektuellen Redlichkeit. Das sagt Goethe. Goethe hat sich später in seinem Faust in der Hexenküche dafür gerecht. Da lässt er seinen Mephisto sagen, mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten durch 3 und 1 und 1 und 3 Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. Das sagt der Mephisto und macht sich damit lustig über die Dreieinigkeitslehre. Das ist also das erste Argument. Das kann man gar nicht vernünftig denken. Das ist eine Zumutung ans Gehirn. Das zweite, Goethe sagt weiter, und wenn ich mich dazu entschlossen hätte, auch sah ich nicht ein, dass mir damit auch nur im Mindesten geholfen gewesen wäre. Also was hätte ich davon gehabt? Es ist nicht nur denkerisch unzumutbar, es ist, so sagt er, auch religiös ein Luxus. Was hat man davon? Dass mir damit geholfen wurde, ist es eine absurde Spekulation, sozusagen ohne jeden religiösen Nährwert. Der Philosoph Kant sagt einmal aus der Trinität, lässt sich schlechterdings nichts fürs Praktische machen. Oder können Sie spülen mit der Trinität? Können Sie Ihren Haushalt führen mit der Trinität? Können Sie Ihr Leben gestalten mit der Trinität? Können Sie, sagt Kant, eine Ethik aufbauen mit der Trinität? Kann man nichts mit anfangen. Ist also A, denkerisch, eine Zumutung, ist B, völlig unpraktisch, ist also für das Leben nicht brauchbar. Das Dritte wäre das, was die Muslime uns sagen, und in bestimmter Weise die Juden auch, die Trinität ist eine Gotteslästerung. 3 Götter zu machen, heißt Gott zu lästern. Das Einsprinzip, aber 3 Götter. Ich habe das mal sehr schön einem Moslem gehört, der den Christen sagte, ja wisst ihr, weil wir einen Gott haben, dürfen wir 3 Frauen haben. Aber ihr Christen, ihr habt 3 Götter, deswegen kriegt ihr zur Strafe immer nur eine Frau. Sehen Sie, das ist die einfachste Erklärung der Trinität an dieser Stelle unter der Voraussetzung A, man kann das nicht ordentlich denken,
B, man kann für den praktischen Alltag damit nichts anfangen, mit der Trinität. Und C, es ist gemessen an der Uridee des einen Gottes eigentlich eine Gotteslästerung. Das sind die Vorwürfe. Also wir sind beim Nachdenken und das Erste war, dass wir uns das Problembewusstsein ein wenig verschafft haben. Das Zweite ist, dass wir jetzt in die Sache hineingehen. Dieser katholische Theologe Grishake, den ich vorhin erwähnte, der sagt etwas ganz anderes. Der sagt nicht, damit kann man praktisch nichts anfangen, sondern er sagt, dieses mit der Trinität ist die neutestamentliche Basiserfahrung überhaupt. Erfahrung ist ja etwas, das mit dem Leben zu tun hat. Denken Sie an das afrikanische Gebet mit den Ohren, den Füßen und den Händen. Mit dem Leben muss das was zu tun haben. Die Trinität ist die neutestamentliche Basiserfahrung überhaupt. Man kann das heilsgeschichtlich angehen und existenzgeschichtlich. Ich nenne die beiden Worte zunächst einmal. Heilsgeschichtlich heißt vom Vater zum Sohn zum Heiligen Geist. So haben wir das gestern bei Händel im Messias erlebt. Existenzgeschichtlich will ich das jetzt anfassen und einfach die Frage stellen, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Wie kommt ein Mensch zum Glauben? Also wenn man jetzt jemanden herausrufen würde und sagen, erzählen Sie mal, wie ist das eigentlich gewesen, dass Sie zum Glauben gekommen sind? Das muss ein Christ ja irgendwie sagen können, nicht? Das ist ja eine Elementarerfahrung des Christseins. Man wird ja dadurch nicht Christ, dass man irgendeine Ideologie übernimmt, die die Kirche erzählt, sondern das geht durch die Existenz. Deshalb existenzgeschichtlich. Das ist eigenartig, da ist die Reihenfolge umgekehrt. Also fangen wir mal an, wie ist das eigentlich mit dem zum Glauben kommen? Wer Luthers kleinen Katechismus gelernt hat, ich denke, das sind eine ganze Reihe. Das lernt man ja nicht für einen Konfirmandenunterricht, sondern fürs Leben, hoffe ich mal. Da ist Luthers Erklärung zum dritten Artikel so, ich glaube, dass ich, nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, dass ich nicht glauben kann. Also was haben Sie als Konfirmanden gelernt? Ich glaube, dass man alles Mögliche kann, Klavierspielen zum Beispiel oder Griechisch lernen. Aber eines kann man nicht, glauben kann man nicht. Ich glaube, dass ich nicht glauben kann, nämlich aus eigener Vernunft noch Kraft. Es geht dann weiter, sondern der Heilige Geist. Das ist also schon eine Geschichte. Sie können alles Mögliche werden. Sie können auch Buddhist werden, aber christlich glauben, das können Sie nicht. Können Sie nicht beschließen. Man kann nicht einfach beschließen, heute, jetzt werde ich mal Christ. Ich glaube, dass ich nicht glauben kann. Paulus sagt das so, wir sind tot in Sünden. Und Tote können gar nichts. Oder er sagt, der Mensch, wie er von Hause aus ist, der natürliche Mensch, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der hat überhaupt keine Antenne dafür. Verstehen Sie, es gibt manche Leute, die sagen, du was Dummes, ich glaube doch nicht. Ach du Schwätzer, du kannst das gar nicht, wenn du das könntest. Vielleicht kannst du Auto fahren. Aber glauben können? Der natürliche Mensch vernimmt nichts. Im Psalm 40 heißt es, ein Ohr hast du mir gegraben. Das heißt, um glauben zu können, muss man außer seinen fünf Sinnen, die man beisammen hat, noch ein eigenes Organ bekommen. Das Wort schafft sich den Hörer. Im Epheserbrief heißt es, wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens. Herzensaugen, die geöffnet sind, das ist das Organ. In der Apostelgeschichte wird erzählt, da tat der Herr der Lydia das Herz auf. Da konnte sie glauben. Vorher war die Lydia zu. Da tat der Herr der Lydia das Herz auf. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, sagt Paulus 2. Korinther 4. Das ist eigentlich das Pfingstwunder. Also wie wird man Christ? Indem es in dem Leben eines Menschen Pfingsten wird. Indem uns der Horizont geöffnet wird. Indem wir glauben können. Indem der Herr das Herz auftut. Und das tut er nun auf seine stille, freundliche Weise, indem er mit uns redet. Er tut das personal. Er sagt zu uns du und wir dürfen du zu ihm sagen. Er tut das nicht als ein S, als eine sächliche Größe. Nicht wahr? Ein Sturm, ein stürzender Baum, der unser Auto zerschlägt, eine Feuersbrunst. Die können uns gewaltig beeinflussen, sie können uns sogar das Leben nehmen. Aber innerlich überzeugen können sie uns nicht. Darum geht's, dass ich von innen her erfasst werde. Da fragt sich jemand, der große Charles Haddon Spurgeon sitzt unter einer Predigt und er sagt, ich hörte nicht zu, denn ich glaubte dem Prediger nicht. Der Charles Haddon Spurgeon war ein Spötter. Und dann sagt er, da habe ich mir überlegt, während der so schön predigte, wie bin ich eigentlich zum Heil, zum Glauben gekommen? Und da sagt er, ja, ich habe die Bibel gelesen. Aber Charles Haddon, wie bist du auf sowas Verrücktes gekommen, die Bibel zu lesen? Ja, gebetet habe ich auch. Aber Charles Haddon, wer hat dich denn dazu beeinflusst, die Bibel zu lesen? Ich habe mich zur Gemeinde gehalten. Ja, aber Charles Haddon, wer hat dich denn dazu gebracht, zu so einem verrückten Verein? Ich war, und dann sagt er, da ging mir allmählich auf, alles, mein Beten, mein Bibellesen, mein Interesse haben, all das hat ein anderer in mein Leben hineingelegt. Und plötzlich war mir klar, ich habe mich jedenfalls nicht zum Glauben gebracht. Das war Gott in uns, der Heilige Geist. Gott in uns, das erste Du. Es ist interessant, in den Pfingstliedern, im Gesangbuch, wird immer der Heilige Geist mit diesem personalen Fürwort angeredet. Du, komm, Schöpfer, Heiliger Geist, erfülle die Herzen, du. Das ist der erste Akt dieser Geschichte. Beim Heiligen Geist geht's los. Also wer zum Glauben kommt, ist entweder dem Heiligen Geist begegnet durch das Wort oder er kann nicht glauben. Glaube, dass ich nicht glauben kann, sondern der Heilige Geist. Es kommt Akt 2. Der Heilige Geist, der Gott in uns, der uns die Herzensaugen aufschließt, der nimmt uns bei der Hand und zeigt uns Jesus Christus. Paulus sagt, 1. Korinther 12, niemand kann sagen, Gott ist Jesus, Kyrios Jesus, es sei denn durch den Heiligen Geist. Ja, man kann sagen, Jesus war ein religiöses Genie und ein Sozialreformer und alle anderen schönen Sachen. Aber zu erkennen, dass in Jesus Gott vor uns steht, das kann man nur durch den Heiligen Geist. Nicht wahr? Die Kreuzigung in der Antike war eine solche Ungeheuerlichkeit, da konnte man nicht so ohne weiteres drüber wegglauben. Für einen Griechen ist, für einen Römer, die Kreuzigung die schändlichste Hinrichtung, die es gibt. Da gibt es noch Erwürgen, da gibt es noch Verbrennen, da gibt es noch, dass man jemand vor die Tiere wirft, ad bestias, das gibt's. Aber sozusagen den Gipfel bildet die Kreuzigung. Kreuzigung ist etwas, was für die römische Menschen so ungeheuerlich ist, dass der große Cicero sagt, das Wort Kreuz, Krux, soll in der Gesellschaft nicht gesprochen werden. Das Wort schon nicht. Es soll nie die Ohren eines römischen Bürgers beleidigen. So was durfte man nicht sagen. Es gehört zu den Ausdrücken, wie wir sie heute ja noch bei Kindern haben. So was sagt man doch nicht. Die haben die immer auf der Straße gelernt, nicht, sagen die Eltern dann. So was sagt man doch nicht. Zu solchen Ausdrücken gehörte das Wort Kreuz. Und nun sollte man noch glauben, ein Gekreuzigter sei die Offenbarung der Gottheit selbst. Nonsens ist das. Paulus sagt, die Griechen sagen, Moria, Torheit ist das. An einen Gekreuzigten zu glauben, müsste man schon blöd sein. Und bei den Juden, verflucht ist, wer am Holz hängt. Ein Gekreuzigter ist einer, den Gott letztinstanzlich durchgestrichen und abgeschrieben hat. Ist nicht nur einer, der zu Tode gekommen ist, sondern den Gott verflucht hat. Und wer sich an solch einen Verfluchten hält, ist einer, der selber gegen den Glauben tritt. Von daher versteht man, warum der Paulus in seiner vorchristlichen Zeit so ein leidenschaftlicher Verfolger war. Der verfolgte Menschen, die diesen Verfluchten, Anführungsstrichen, Jesus priesen und ihm nachfolgten. Das waren ja schlimmer als Ratten. Den musste man doch den gar ausmachen. Und als er dann Christ geworden ist, da sagt er, ich habe nur noch ein Thema, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Das ist die Geschichte. Das heißt, dass man sieht, die ganze Welt hat bei all ihrer Schönheit und Größe nur einen Namen. Das sind 5 Buchstaben und 2 Silben und heißt Jesus. Ein Christ ist ein Mensch, dem diese 5 Buchstaben und 2 Silben exklusiv wichtig geworden sind. Das Wichtigste im Leben, diese 5 Buchstaben. In diesen 5 Buchstaben schwingt meine Existenz. Das ist ein Christ. Das kann man nicht machen. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist nimmt uns bei der Hand, Gott in uns, und führt uns zu Jesus Christus. Jesus sagt im Johannesevangelium, der andere Tröster, eigentlich muss man übersetzen, der andere Anwalt, das ist ein Jurist, der andere Anwalt, der wird mich verherrlichen. Der wird Zeugnis ablegen von mir. Also, dass man zu Jesus Christus sagen kann, du bist mein Herr, du bist die Mitte meines Lebens, du bist mir konkurrenzlos wichtig, deshalb heiße ich Christ. Das ist etwas, was man nicht selber macht. Das macht der Heilige Geist. Und da sage ich wieder du, mein Herr, mein gekreuzigter und auferstandener Herr. Der Heilige Geist, Gott in uns. Jetzt haben wir Gott, wie er in die Geschichte gekommen ist, der Gott bei uns. Und dazu gehören bestimmte Feste, die kennen wir alle, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und so fort. Der Heilige Geist führt uns zu Jesus. Was macht Jesus? Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus nimmt uns bei der Hand und führt uns zum Vater. Ja, das ist etwas Besonderes. Die Welt heute anzuschauen, heißt doch eher zu meinen, das Ganze sei ein chaotisches Durcheinander, hinter dem ein herzloses Schicksal sein Wesen oder sein Unwesen treibe. Und jetzt zu entdecken, nein, nicht Fatum, nicht Schicksal oder Vakuum, Sinnlosigkeit, sondern in der Mitte der Welt ist ein Herz, das für mich schlägt. Das ist eine ganz andere Weltbetrachtung. Die ganze Welt ist durchpulst von der Liebe eines, dem das ganze All gehört. Jesus nimmt uns bei der Hand und führt uns zum Vater, zum Abba. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Abba ja so ein elementarer Urlaut ist. Das schwäbische Babbel. Abba, 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 Babbel. Dass wir so intim mit der Mitte der Welt, dem Urzentrum des Ganzen, so intim reden können wie ein kleines Kind mit seinen Eltern. Das bringt Jesus zustande. Er führt uns vor den Vater und damit führt er uns davor, dass inmitten der Welt, in all dem Chaos und all den Schrecklichkeiten, ein Herz schlägt für uns. Wer zum Vater kommt, der kommt auch zur Welt. Der kommt zur Welt. Und zwar zur Schönheit der Welt und zum Leid der Welt. Zum Vater kommen heißt zur Welt kommen, zur Schönheit der Welt. Mir imponiert überhaupt niemand, der sagt, er sei Christ und sagt, aber für Kunst habe ich nichts übrig. Ja Mensch, wie blind bist du denn? Hast du denn die Schönheit des Vaters noch nicht gesehen? Für Literatur habe ich nichts übrig. Ja Mensch, wer bist du denn? Hast du denn von dem Wort, wie die Bibel das Wort, hast du das Wort überhaupt noch nicht entdeckt? Also Christsein und Kulturbanause, das passt nicht zueinander. Nicht? Die Sammlung des Kulturbanausentums, das können Sie weitgehend im Fernsehen beobachten. Nicht? Diese Quiz- und Talkshows. Ja, das ist zum Teil von einer derartig grundlegenden Dummheit, dass man fragen muss, was ist denn das eigentlich? Ist das der Mensch? Das heißt, wenn man dem Vater begegnet, dann bekommt man eine Perspektive für die Weite und Schönheit der Welt, für die Natur, für die Pflanzen, für die Kunst, für die Musik. Das alles entsteht, das gehört zum Christen. Wissen Sie, für einen Christen hat ein Violinkonzert von Mozart noch ganz andere Töne als für einen Nichtchristen. Da sind noch Obertöne drin. Und diese Obertöne hören andere gar nicht. Ja, wer konnte so ein Genie schaffen wie den Mozart? Was ist das für ein Herrlicher, der hinter dem Mozart steht und seinen Klängen? Und so könnte man das von vielen sagen, vom Händel und von anderen auch. Er kommt zur Welt in ihrer Schönheit. Menschen, Christen sind Menschen, die sensibel sind für die Schönheit der Welt. Und Christen sind Menschen, die sensibel sind für das Leid der Welt, für die Not der Welt. Jetzt frage ich mal, wir haben ja einige Schwaben unter uns. Wer hat den ersten Tierschutzverein gegründet? Den ersten Tierschutzverein. Ja, das war der Albert Knapp. Der Albert Knapp war der Freund von Hofacker. Und der hat in Dichter, ja, der hat in Stuttgart den ersten Tierschutzverein gegründet. Ja, wieso? Der kam von Bengel her und der Bengel hatte diese große Weite. Einmal macht Gott die ganze Welt neu. Das ist der Tag, auf den die Elefanten warten und die Löwen, dass Gott eine neue Welt macht, in der die ganze Kreatur die Vergänglichkeit hinter sich hat. Und wenn das einmal so sein wird, dann können wir heute mit den Tieren doch nicht umgehen, wie wir wollen, bloß als Schlachtvieh oder als Nutzvieh. Und da hat der Albert Knapp, bitteschön, ein schwäbischer Pietist, den ersten Tierschutzverein gegründet. Die Ehre wollen wir uns nicht nehmen lassen. Wichtiger ist aber als die Ehre, die Logik, die dahinter steht. Warum denn eigentlich? Weil einer den Vater erkannt hat, hat er die Welt gesehen in ihrer Schönheit und in ihrem Leiden und in ihrer Not. Es kann einen Christen nicht kalt lassen, wie das mit den Legebatterien ist. Das sind Dinge, die zusammengehören mit dem Trinitarium. Ostern gibt es auch Vatertage. Ja, das ist auch noch ein Tag des Sohnes. Könnte wirklich, natürlich sind immer bei der Trinität alle beschäftigt. Das ist der Grundgedanke. Aber Erntedankfest zum Beispiel, das ist so ein Vatertag. Hochzeit ist ein Vatertag, da schenkt der Vater. Wenn man Geburtstag feiern darf, wenn man Beerdigungen begeht, da steht man vor der Wirklichkeit des Herrn des Lebens. Das ist ein Vatertag. Die Taufe ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht? Da sind sie alle beteiligt. Derjenige, der das Baby geschaffen hat, derjenige, der sein Leben dafür gab und derjenige, der es versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Also im Grunde kann man bei der Trinität nicht trennen. Nur wenn man mal Akzente setzt, Erntedankfest, das ist durch ein Vatertag. So, was ich jetzt zeigen wollte, ist, wenn es um das zum Glauben kommen geht, dann geht der Weg von Pfingsten nach Karfreitag Ostern zum Erntedankfest. Vom Geist zum Sohn zum Vater. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus als den Sohn und Jesus führt uns zum Vater. So, Und jetzt kann man ganz schlicht sagen, es gibt keinen Christen in diesem Raum, der diese Geschichte, diese innere Geschichte nicht sagt, das ist meine Biografie, meine innere Biografie. Der Theologe Werner Ehlert, der Dogmatikprofessor, sagt einmal, wo immer christlicher Glaube im Sinne des Evangeliums lebendig ist, da ist er trinitarisch. Das ist ganz einfach Tatsache. So ist es nicht nur unter Theologen, sondern in jeder Bauerngemeinde, in jedem Herzen, das christlich Weihnacht, Ostern und Pfingsten feiert, auch wenn das formulierte Dogma der Kirche, also die Trinitätslehre, als solches ganz unbekannt ist. Also, die Trinitätslehre muss man nicht unbedingt kennen. Aber diesen inneren Vorgang, dass der Heilige Geist uns zum Jesus Christus und Jesus Christus uns zum Vater geführt hat, das gehört zur Grunderfahrung eines Christenmenschen. Das macht einen Christen zu einem Christen. Jetzt kann man das natürlich auch heilsgeschichtlich darstellen, dann ist das genau andersherum. Vom Vater zum Sohn, zum Geist. Am Anfang steht der Vater und er hat die Welt geschaffen. Und wenn der Vater sich uns zeigen will, sich uns deutlich machen will, dann kann er nicht nur irgendein Geschöpf schicken, das man dann vergötzt, sondern muss er selber kommen. Deshalb kommt der Vater im Sohn und wird wahrer Mensch unter uns. Und der Gott bei uns. Und dann kommt er im Heiligen Geist. Ja, wo kommt er denn hin? Der Philosoph Hamann sagt, Gott hat sich dreifach erniedrigt. Dreifach erniedrigt. Erstens mal, indem er überhaupt die Schöpfung sich an den Hals gehängt hat. Was meinen Sie, was das ein schönes Gespräch zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist? Die können sich so theologisch gebildet und geistlich unterhalten. Ja, und nun gibt es die Schöpfung mit all ihrer Not. Gott hat sich erniedrigt, indem er aus Liebe die Schöpfung geschaffen hat. Das ist ein Stück Erniedrigung. Zweites Stück Erniedrigung, indem dieser Gott in einem Baby, in einer Krippe, in den Windeln, verstehen Sie? Sie wissen ja, was Windeln ist. Früher waren die Windeln noch was, heute wirft man die Windeln weg. Früher wurden die Windeln ja richtig ausgekocht und gewaschen. Das gab immer so wunderschönes Parfüm in der ganzen Wohnung. Das gehörte dazu. Was sagt der Engel zu den Hirten? Das habt zum Zeichen, woran erkennt man Gott? Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Woran erkennt man Gott? An Windeln und an dem Parfüm, das dazu gehört. So hat sich Gott erniedrigt. Das ist Gott, erniedrigt sich in der Schöpfung, er erniedrigt sich in seinem Sohn und er erniedrigt sich. Ja, der Hamann sagt, da ist Gottes Speichel auf das Buch geflossen, auf die Bibel. Die Bibel, die ja auch etwas von der Erniedrigung Gottes an sich hat. Der Graf Zinzendorf hat einmal gesagt, das Griechisch ist elendes Fischergriechisch. Ist nicht das Griechisch des großen Sophokles, des großen Plato? Das ist elendes Fischergriechisch, das hat man davon, wenn man sich Fischer als Jünger auserwählt. Es ist also nicht das ganz große Kulturniveau, sondern Gott hat einen unverschämten Hang zum Niedrigen, bis in die Bibel hinein. Gottes Erniedrigung, Gott, der seinen Speichel auf die Bibel fließen lässt und sie zu seinem Wort macht. Und noch eins, er wird nicht nur der Gott im biblischen Wort, sondern er wird auch der Gott, der in uns wohnt. Stellen Sie sich vor, nicht als Absteige, nicht als zeitweilige Ferienwohnung, sondern als Wohnsitz für alle Ewigkeit hat er sich uns ausgesucht. Viele Wohnungen hat er, aber in uns hat er Wohnung bezogen. Das ist der Gott, der Vater, der Gott über uns, der Gott bei uns, der Gott unter uns. Jetzt mein letzter Abschnitt.
Man muss das ja nun noch mal ein bisschen
mit dem Leben verbinden, die Trinität und die Fragen auch, die wir gestellt haben. Wir hatten drei Fragen gestellt. Ist das Ganze denn nicht undenkbar? 1 plus 1 plus 1? Ist es undenkbar? Ist es nicht gänzlich unpraktisch? Diese Fragen wollen wir noch ein wenig nachgehen in dem letzten Abschnitt. Die meisten von uns versammelt Händels Messias. Jetzt frage ich Sie mal, wie viel Mal gibt es Händels Messias? Erstens mal gibt es einen Messias Händels, der existierte im Kopf Georg Friedrich Händels 3 Wochen lang. 3 Wochen lang hat er fast nichts gegessen und nichts getrunken, war wie besessen und hat die Noten aus sich herausgeworfen. Das ist der erste Messias. Im Kopf Händels. Wenn er nicht im Kopf Händels gewesen wäre, dann würde er jedenfalls nächsten Sonntag nicht aufgeführt. Das zweite, der Händel hat glücklicherweise das, was in seinem Kopf war, die Tonvision, die er dort hörte, die hat er auf Papier gebracht. Das ist der zweite Messias. Jetzt haben wir mal der Klavierauszug, die Partitur, die Noten. Und dann drittens, worauf warten die Noten? Dass sie gesungen werden, dass sie gespielt werden, dass sie zum Klingen kommen. Also wir haben den Messias im Kopf des Komponisten, wir haben den Messias als Buch, als Partitur und Klavierauszug und wir haben ihn als Aufführung. 3 Messias, nicht? Oder eine? Sehen Sie, das ist ein Beispiel dafür, wie 3 und 1 durchaus ineinander fließen können. Es sind 3 Messias und es ist doch der eine Messias. Der Messias, der am Sonntag aufgeführt wird, das ist der Messias, der aus den Noten gesungen wird und die Noten kommen aus dem Kopf Georg Friedrich Händels. Trinität, 3 und 1 ist, wenn man es von innen her betrachtet, kein undenkbares, widersinniges. Das wäre das Erste. Es kommt noch alles. Sie können ruhig dann mitschreiben, wenn wir das ausführlich traktieren. Also das wollte ich gerne noch klar machen. Sie können sich an Händels Messias die Einheit von 1 und 3 deutlich machen. Also ist es denkbar? Ja, es ist denkbar. Ist es praktisch? Ist es unpraktisch? Wir haben vorhin schon gesagt, wenn es an dem Gottesverständnis hängt, ob die Glocken einladen oder der Muezzin territoriale Ansprüche erhebt, dann ist das eine höchst praktische Frage. Wenn es am Gottesbild hängt, wie man einen Märtyrer versteht, dann ist das eine höchst praktische Frage. Es wird praktisch mit der Trinität. Es wird praktisch mit der Trinität. Da darf ich Ihnen noch einen kleinen kulturgeschichtlichen Exkurs zumuten, zwischendurch. Das ist doch ganz interessant. Ich behaupte nämlich, unsere abendländische Kultur ist deswegen so weitgehend im Eimer, weil wir die Trinität vergessen haben. So praktisch ist das. Die mittelalterliche Kultur war bestimmt von dem Glauben an den dreieinigen Gott. Dieses Zueinander. Also ich fange mal psychologisch an. Ich komme nicht von mir, sondern ich komme von anderen her. An erster Stelle stehen da meine Eltern. Dann ahnen. Nicht? Ich habe 2 Eltern, 4 Großeltern, dann sind es schon 8, dann sind es schon 16. Wenn Sie zum Jahr 1500 gehen und immer so hochrechnen, dann stehen Sie schon bei 1 Million Vorfahren pro Kopf. Jetzt stellen Sie sich vor, da hätte einer wäre ausgefahren. Gäbe es Sie dann? Gäbe es mich dann? Das ist eine fantastische Rechnung. Wenn man zur Geburt Jesu zurückrechnet, dann hätte es damals mehr Vorfahren für mich alleine geben müssen, als es Menschen damals überhaupt gab. Wie man das sich klären kann, das überlasse ich Ihnen. Das ist ein mathematisches Problem, geht mich gar nichts an. Also ich komme von anderen her, biologisch. Ich komme aber auch geistig und geistlich von anderen her. Diejenige, die eigentlich alles seelisch-geistige, geistliche in mir wach gemacht hat, ist meine Mutter. Ich komme von der Mutter her. Dann hatte ich gehöre zu den glücklichen Menschen, grandiose Lehrer. Ich hatte grandiose Lehrer. Und von den Lehrern komme ich her. Ich komme von her. Kein Mensch von ihnen hat sich selbst erzeugt. Wir kommen alle von her. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist, dazu kommt man, dann kommt man zu sich selbst. Zu einer eigenen Prägung. Wird ein eigener Mensch. Wird eine Persönlichkeit, wird ein, wenn es gut geht, Charakter. Ich komme her von, ich komme zu mir und dann, wenn es gut geht, überschreite ich mich auf andere hin. Von her zu hin, auf andere hin. Dafür sind wir da, dass wir das, was wir selber empfangen haben, an andere weitergeben. Merken Sie, es ist ein Dreischritt. Von her zu sich selber kommen, Persönlichkeit werden, sich selber überschreiten auf andere hin, denen man Gutes und Liebes tut und hoffentlich wenig Leides. So bin ich von meinen Eltern her, so bin ich zu mir selbst gekommen, so bin ich mit dem, was mein Beruf ist und so auf andere hin, eine dreifache Bewegung. Das heißt, hinter diesem dreifachen Rhythmus steckt das Thema Liebe, so im Mittelalter. Dann kam der große französische Philosoph René Descartes, Cartesius. Und der sagte, es ist gut, wenn man erstmal an allem zweifelt, was es überhaupt gibt. Ja, gibt es das eigentlich? Das ist meine Uhr. Wieso ist das meine? Wieso ist sie denn da? Ja, ich fühle die. Könnte das nicht eine Täuschung meines Tastsinns sein? Ich sehe die. Könnte das nicht eine Täuschung meiner Augen sein? Descartes sagt, es könnte alles Täuschung sein. Ich könnte an allem zweifeln. Das ist also eine tolle philosophische Geschichte. Wir zweifeln mal an allem. Dass wir da zwei Zwillinge vor uns haben, ich könnte ja blau sein, dann sehe ich sie also doppelt. Wieso? Ich kann an allem zweifeln. Was bleibt dann übrig? Was bleibt übrig, wenn ich an allem zweifle? So geht der Descartes philosophisch vor. Dann muss es doch ein Wesen geben, das zweifelt. Hinter allem Zweifeln steckt der Zweifelnde. Der muss doch sein. Ich kann an allem zweifeln. Ich kann auch daran zweifeln, dass ich zweifle. Aber ich kann nicht zweifeln, dass ich zweifle. Ich zweifle. Daraus hat er denn den Satz geprägt, cogito ergo sum. Ich denke, ich zweifle, also gibt's mich. Nun gut, jetzt haben wir den Descartes. Jetzt kommt das große Problem seiner Philosophie. Was mache ich denn jetzt mit dem, was ich draußen sehe? Das können wir jetzt philosophisch nicht behandeln. Jedenfalls das Ergebnis ist, die übrigen Menschen werden jetzt nützliche oder unnütze Figuren auf meinem Schachbrett. Es ist nicht die Überschreitung in Liebe, sondern ich bin das Zentrum und um mich herum sind Figuren, die ich benutzen kann. Genauso ist es mit den Gegenständen und den Tieren. Wozu sind Wälder da, damit man sie nutzen kann? Dann holzt man sie ab. Das ist das Wesen des Ich, dass es sich die Dinge untertan macht. Tiere sind nach Descartes Maschinen, die merkwürdigerweise bewegt sind. Also eine Art, heute würde man sagen, Roboter. So hat Descartes schon die Tiere angesehen. Stehen Sie, was sind die gnadenlosen Folgen des Denkens von René Descartes? Die ganze Zerstörung der Umwelt, eine Nutzung der Welt nach den Interessen des Menschen. Da wird nicht mehr gefragt, komme ich nicht von der Natur her, sondern wozu ist die Natur mir nützlich? Was ich also sagen wollte ist,
Es hat kulturgeschichtlich eine ungeheure Bedeutung, dass man im Mittelalter von der Trinität her dachte und von dem Gedanken der Liebe, ich komme von den anderen her zu mir selbst und schulde mich dann den anderen. Und dem Ansatz von Descartes, die ganze Welt steht auf mir. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Er hat die Trinität verlassen. Indem er die Trinität verlassen hat, hat sich die ganze Kultur des Abendlandes geändert. So praktisch ist das mit der Trinitätslehre. Auch bei Leuten, die als sogenannte Atheisten sagen, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Die kriegen es am eigenen Leide zu spüren. Das war nun ein weltliches Beispiel, ein kulturgeschichtliches Beispiel. Jetzt will ich noch ein paar geistliche Beispiele nennen. Das Beispiel der Mission. Wie kann christliche Mission immer nur sein, freundlich einladend, ich bitte dich, komm zu Jesus Christus. Christliche Mission kann nie Manipulation sein. Der Spörtchen hat mal gesagt, wenn ich so toll rede, dass ich da einige Leute religiös dumm und dusselig rede, und dann bekehren sie sich den Abend. Dann werden sie am nächsten Morgen wach und sagt, ich war gestern Abend bei dem verrückten Spörtchen. Und wann sieht man die wieder? 10 Jahre lang mindestens nicht. Die haben sich manipuliert gefühlt. Christlicher Glaube manipuliert nicht. Christlicher Glaube kann auch keine Kreuzzüge machen. Wir können ganz eindeutig sagen, das ist ein Verbrechen gegen den Ansatz des christlichen Glaubens. Christliche Mission ist freundliche Einladung. Das wäre ein Beispiel. Mission kann nur sagen, ein Hingehen sein. Der Menschensohn geht dahin, unter Leiden bis hin zum Martyrium. Aber es ist Einladung, freundlich. Das wäre ein Beispiel, weil das so ist mit dem dreieinigen Gott. Mit dem Gebet. Ein Freund hat mir mal erzählt von Opa. Opa war ein Norddeutscher. Opa. Opa war ein Gemeinschaftsmann. Opa war ein Stundenhalter. Und Opa war der Überzeugung, es könnte ja nächsten Sonntag, wenn Bibelstunde ist, in irgendeinem der Nachbardörfer jemand Halsschmerzen haben. Der könnte dann keine Bibelstunde halten. Folglich hat sich Opa für den Fall jede Woche vorbereitet, damit er eine Bibelstunde fertig hatte. Das war Opa. Ja, das ist was, nicht? Wir sind ja alle froh, wenn wir nicht haben. Und dann eines Tages wird gesagt, Opa ist im Krankenhaus und schwer krank. Und das Schlimme ist, es geht Opa innerlich ganz schlecht. Opa sagt nämlich immer nur noch ein Wort, Höllenpein, Höllenpein. Höllenpein, ich kann nicht mehr glauben. Das kann es also geben, dass einer jahrzehntelang bei Jesus war und dann kommt eine tiefe Anfechtung über ihn, vielleicht mit bestimmten medizinischen Dingen verknüpft. Höllenpein, ich kann nicht mehr glauben. Und dann sind die Brüder gekommen und haben gesagt, Opa, weißt du, während du hier rumklagst, wird vom Heiligen Geist in jeder Sekunde dein Name vor dem Throne Gottes erwähnt. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und trägt unseren Namen, wenn wir, verstehen Sie, wenn Sie Ihren Namen mal vergessen sollten später, das kann bei Alzheimer geschehen, das kann im Sterben geschehen, dass man nicht mehr weiß, wie man heißt. Unser Name ist gut aufgehoben durch den Heiligen Geist, wird er beständig vor den Ohren des Vaters genannt. Das hat was mit der Trinität zu tun. Der Geist Gottes nimmt sich unserer Schwachheit an und trägt uns empor. Das war das Beispiel fürs Gebet. Ich reiße mal das nicht weg. Das Abendmahl erwähne ich noch kurz. Beim Abendmahl haben wir alle drei beieinander. Beim Abendmahl haben wir Brot und Wein oder Traubensaft. Ja, wo haben wir das denn her? Ja, das mit dem Brot ist doch ein sehr voraussetzungsvoller Vorgang. Da muss es doch vorher einen Bäcker gegeben haben. Bevor es den Bäcker gab, muss es einen Müller gegeben haben. Bevor es den Müller gab, muss es einen Bauern gegeben haben. Das heißt, die ganze Natur und Kultur ist beim Abendmahl gegenwärtig in Brot und Wein. Das heißt, es ist eine herrliche Verheißung für unsere Berufstätigkeit. Wir sind ja nicht alle mit Brot und Wein beschäftigt. Aber die ganze kulturelle Aktivität des Menschen wird sozusagen hereingeholt in diese innerste Feier der Gemeinde mit Brot und Wein. Das ist der Vater. Brot und Wein. Dann sagen wir bei jedem Abendmahl, unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward. Im Abendmahl ist Jesus Christus gegenwärtig. Und dann gehen wir auf den Einzelnen zu und sagen, Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen, für dich ganz persönlich. Das ist Gott der Vater und die ganze Welt, Brot und Wein. Das ist Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward und sagte, mein Blut für euch. Und das ist dir der persönliche Zuspruch des Heiligen Geistes. Nun nimm und iss und sei fröhlich und leb in der Gewissheit, Gott ist dir gnädig. So ist also auch das Abendmahl. Im Abendmahl haben wir die Trinität beieinander. Man kann Abendmahl nicht feiern ohne diesen trinitarischen Bezug. Schließen will ich damit, dass ich behaupte, wir seien eigentlich als Gottes Ebenbild auch trinitarische Wesen. Jeder von uns hat einen Kopf, ein Herz und eine Hand. Das heißt, wir sind denkende, wollende, fühlende Wesen. Darin sind wir dreieinig und dreifaltig. Was ist jetzt das Entscheidende am Gottes Ebenbild? Dass wir uns mit Kopf und Herz und Händen liebend diesem Gott zur Verfügung stellen. Dass wir ihn ehren und ihn preisen. Ich will schließen mit einem Liedvers, den Sie alle kennen, und der ursprünglich ein Tischgebet war, dieser Liedvers von Martin Rinkert. Später ist daraus geworden der Choral von Leuthen, und das ist eine militärische Angelegenheit. Aber es war ursprünglich ein Tischgebet. Und da heißt es, Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und dem, der beiden gleich im höchsten Himmelsthrone, dem dreimal einen Gott, wie es ursprünglich war und ist und bleiben wird, jetzt und immer da. In diesem schlichten Tischgebet ist die ganze Dreifaltigkeit an unserem Tisch gegenwärtig. Schließe schwäbisch und sage Sodele.